Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich habe fast ein kleines Déjà-vu. Ich sitze nämlich im selben Konferenzraum wie schon vor einigen Monaten bei Arkis in Düsseldorf und spreche wieder mit Friedrich Gebert. Hallo Friedrich.
Hallo Marc, freut mich sehr.
Und heute ist Christoph Schneider dabei. Hallo Christoph.
Hallo Marc.
Friedrich, nicht jeder hört jede Podcast-Folge. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, was machst du hier?
Ja, sehr gerne. Ich bin Anwalt hier bei Arkis. Wir sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Standorten in dem schönen Tokio, vor allem für unser Japan Desk. Und dann haben wir in Deutschland die Standorte Düsseldorf, München und Berlin. Ich habe die große Freude, dass ich seit diesem Jahr Managing Partner der Kanzlei bin. Das mache ich nicht alleine. Das mache ich zusammen mit Shigeo Yamaguchi, den wir ja auch schon mal gemeinsam gesprochen haben. Und Shigeo ist unser Senior Partner.
Und Christoph, was machst du hier?
Ich bin Partner im Bereich Corporate M&A. Daneben bin ich seit letztem Jahr allerdings auch der Partner for Legal Innovation and AI und betreue damit so ein bisschen federführend, natürlich in Kooperation mit Friedrich gemeinsam, sämtliche Themen, die Legal Tech und KI betreffen.
Christoph, dann lass uns mal ein kleines bisschen auf deinen Werdegang eingehen. Wo hast du studiert und wie bist du dann zu Arkis gekommen?
Also studiert habe ich in Potsdam und 2 Jahre auch in Paris. Es gibt in Potsdam so einen bilingualen Studiengang, wo man sowohl deutsches als auch französisches Recht macht, habe also auch eine Maîtrise im französischen Recht gemacht, habe danach dann noch promoviert, sogar noch nach dem Referendariat, also nicht den üblichen Weg, erst Promotion, dann Referendariat, sondern ich habe es umgedreht.
Warum?
Weil das Interesse an der Promotion eigentlich erst im Referendariat kam, in der wissenschaftlichen Mitarbeit. Ich habe ein Thema gehabt, was immer wieder kam und da habe ich gesagt, dazu muss jetzt endlich mal jemand was richtig Bahnbrechendes schreiben. Bahn hat es offenbar nicht gebrochen, aber geschrieben habe ich trotzdem. Und ja, ich hatte einfach Bock drauf, nochmal 1,5 Jahre mich wissenschaftlich mit einem Thema zu befassen und hatte danach meinen Berufseinstieg bei Hengeler. War da gute 3 Jahre, war gleichberechtigt im Bereich Aktienrecht und im Bereich Corporate M&A unterwegs. Habe dann für mich aus ganz vielen Gründen entschieden, mich zu Arkis hinzubewegen. Hauptgrund war damals tatsächlich, dass ich mehr M&A und weniger Aktienrecht machen wollte. Bei Arkis war es dann aber so, als ich ankam, war ich der einzige ausgebildete Aktienrechtler. Das heißt, aktienrechtliche Fragen landeten trotzdem bei mir auf dem Tisch. Aber es war halt trotzdem eine andere Beratung, als pro Jahr 7 Hauptversammlungen vorzubereiten und dann im Backoffice zu sitzen. Sondern es ist halt mehr die Gremienberatung oder die Beratung eines Aktionärs. Oder auch ab und zu mal eine öffentliche Übernahme mit dazu.
Und wie lange bist du jetzt schon hier?
Seit 2010 und seit 2013 dann auch als Partner.
Schön. Sag mal, wenn wir gerade auf diese Zeit so zurückblicken, wir sprechen ja gleich noch viel über AI. Gab es eigentlich irgendwelche anderen großen Trends in diesen 13 oder 16 Jahren?
Das Metaverse.
Genau, das Metaverse würde ich jetzt nicht einen großen Trend nennen. Das war wohl eher, ja, also eine kurze Episode. ESG war mit Sicherheit ein großes Thema, was gekommen ist. Dann ein Trend, der anhält, den ich jetzt insbesondere im Bereich M&A sehe, ist der Trend zu W&I-Versicherung. Das hat tatsächlich den Markt da nochmal relativ verändert.
Kannst du das kurz erklären für unsere Zuhörenden?
Also W&I-Versicherungen sind Versicherungen, mit denen man den Garantiekatalog im Rahmen eines Unternehmenskaufs von einem Versicherer abdecken lässt. Also für den Fall, dass eine Inanspruchnahme erfolgt, zahlt dann ein Versicherer. Als ich anfing, war das Thema immer diskutiert und es wurde immer gesagt, das ist viel zu teuer, das macht sowieso keiner. Und dann kippte das ganz plötzlich. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass bei, ich sag mal, 2/3 meiner Transaktionen eine W&I-Versicherung eine Rolle spielt. Und das verändert den Prozess dann schon enorm. Also man muss mit dem Versicherer sprechen. Die Art der Due Diligence ist ein bisschen eine andere. Allerdings auch die Art der Verhandlungen, weil man auf einmal natürlich beim Garantiekatalog immer so die Gewissheit hat, dass es jemanden hinten gibt, der die Themen aufhängt. Und das hat tatsächlich den Markt relativ stark beeinflusst, wie ich finde.
Ah, spannend. Das war ein Punkt, den habe ich zum Beispiel noch nie so explizit gehört hier in 350 noch was Podcast-Folgen. Ja. Man lernt nie aus.
Danke. Gut.
Friedrich, schlagen wir vielleicht die Brücke auch zum Thema ESG. Das ist ja auch so ein bisschen mit dein Steckenpferd, wenn ich mich an unsere vergangenen Podcast-Folgen erinnere. Ja. Erzähl du doch auch nochmal in Kürze vielleicht deinen Werdegang.
Ich bin nach Christoph zu Arkis gekommen. Ich bin in Berlin als Anwalt gestartet und dann 2021 hier zu Arkis gewechselt. Bin jetzt genau 5 Jahre da, 5 Jahre und 2 Monate. habe die Zeit sehr, sehr genossen. Das war ein spannender Wechsel hierher in der Corona-Zeit. Alle Gespräche waren quasi sowieso vertraulich, aber auch nur digital. Mhm. Mein jetziger Seniorpartner Shigeo Yamaguchi hat mich auf dem iPhone quasi durchs Büro geführt und mir das von draußen gezeigt, wie man in den Fahrstuhl kommt, weil ich gar nicht reisen durfte und konnte und so. Also es war ein spannender Wechsel und hat sich natürlich total gelohnt. Das Thema, was du angesprochen hast, ESG, das kann ich so bestätigen, Christoph. Also ich berate ja viel in der Regulierung und diese Komplexität, die daraus erwachsen ist, ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zur KI. Die ist schon enorm. Das ist so ein Riesentrend aus den letzten Jahren. Das ging mit dem Green Deal los. Jetzt geht es wieder so ein bisschen, wie reguliert man, dass man dereguliert, also so eine Art Gegenbewegung, aber das macht es nicht weniger komplex, sondern eher noch komplexer. Also die europäische Regulierung, die sich so ein bisschen über das deutsche Recht noch drüber legt und das alles verschneidet, die ist extrem und die nimmt wie immer weiter zu. Also wenn man ein Tool hätte, dass man fragen kann, habe ich jetzt wirklich alles abgedeckt und gibt es nicht noch irgendein kleines Gesetz, was ich übersehen habe, dann ist das eine Riesenhilfe für jede Anwältin und jeden Anwalt.
Lass uns da mal einen kurzen Zwischeneinschub einfügen, ganz kurzer Hinweis nur, weil wir viel ja auch, wenn wir gleich wieder über KI sprechen, darüber sprechen, bedroht es eigentlich Jobs, werden wir alle arbeitslos in der Anwaltschaft? Zwei Zahlen dazu. Wir haben letztes Jahr an der Bocerius in der Studie mal untersucht, ob wirklich auch Normen komplexer werden und ob die länger werden. Die Antwort ist ja, ungefähr 20%. Und wenn man die Querverweise reinrechnet und so, wird es einfach noch deutlich schwieriger, alles zu verstehen, alles auf dem Schirm zu haben. Es gibt auch immer mehr, was berücksichtigt werden muss, gerade wenn man es europarechtlich betrachtet. Das ist die eine Zahl. Und die zweite ist, wir werden bis 2030 ungefähr 15% der Anwaltschaft verlieren. Das heißt, wir haben eine Gap von 3 Milliarden Umsatz im deutschen Rechtsmarkt allein, nur B2B, die wir in Anführungszeichen durch AI füllen müssen, vielleicht aber auch können. Also ich glaube, es ist eine riesige Opportunity. Und ich denke, wenn ich euch beide gerade so anschaue, ihr blickt mit einem ähnlichen Optimismus in die Zukunft, ne?
Absolut.
Ja, also noch ergänzend eine ganz interessante Zahl, die gerade sehr viel diskutiert wird. Der gesamte Rechtsmarkt weltweit 1 Billion Dollar. Mhm. Davon als Software und digital angeboten 3%, 40 Milliarden. Also wenn 97% der Arbeit noch händisch gemacht werden und wir auf eine Alterspyramide zulaufen, dann ist eigentlich ganz klar, wo die Reise für uns hingeht. Und es wird nicht darin enden, dass es keinen Anwalt oder keine Anwältin mehr gibt, sondern die Anwältinnen und Anwälte werden besser und effizienter und das hilft dem Mandanten am Ende. Also da bin ich ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch. Christoph, vielleicht noch so kurz vor die Klammer gezogen, wie wird man ein Partner for Legal Innovation and AI?
Das war eine ganz spannende Entwicklung. Als ich zu Arkis kam, habe ich ja vorhin erzählt, ich war der einzige Aktienrechtler und das erste Problem, vor dem ich auf einmal stand, war die Fristenberechnung im Rahmen einer Hauptversammlung. Und war es bei Hengeler tatsächlich so, noch the good old fashioned way, 2 Leute haben die Fristen berechnet, haben nachher ihre Ergebnisse zusammengetragen, haben wirklich am Kalender gesessen und Tage gezählt. Und meistens war es so, dass bei den 2 Leuten dann auch 2 Ergebnisse bei rauskamen. Es gehört zwar nicht der Spruch, 2 Juristen, 3 Meinungen, aber es war so ähnlich. Mhm. Und dann haben beide sich nochmal gemeinsam über den Kalender gebeugt und kamen zu einem einheitlichen Ergebnis. Also eine eigentlich einfache und binäre Sache, wo tatsächlich die offensichtlich wahnsinnig fehleranfällig war. Und bei Arkis war ich auf einmal alleine und hatte niemanden mehr, mit dem ich mich über einen Kalender beugen konnte. Und deswegen war mein erstes Projekt tatsächlich eine Excel zu bauen, die mir die Fristen automatisiert ausrechnet. Mhm. Und das war dann halt, da kamen die Probleme, was passiert, wenn eigentlich der Fristablauf an einem Ostermontag ist und die Frist zurückgerechnet wird, dass man dann sagt, es muss der Sonntag sein, der Sonntag geht auch nicht, es muss der Samstag sein, der geht auch nicht, es muss der Freitag sein. Oh nee, der SK Freitag, der geht auch nicht. Mhm. Dann muss es halt der Donnerstag sein. Und als ich diese Themen gelöst hatte, war ich schon mal relativ fit mit Excel. Also das Produkt gibt es bis heute. Es sieht mittlerweile eleganter aus als damals, aber es hat funktioniert.
Über welches Jahr reden wir jetzt hier?
Das war tatsächlich 2010 schon.
Ah ja, schau.
Genau.
Okay.
Genau. Und dann kam irgendwann der Frust, den ich auch schon bei Hengeler hatte, dass im Rahmen eines Transaktionsprozesses man mit immer denselben Informationen ähnliche Dokumente macht und es ist beim 30. Dokument immer noch so, dass ich entweder die Handelsregisterinformationen wieder aus dem Handelsregister ziehe oder mir einfach das Rubum aus einem anderen Dokument oben rein kopiere und alles auch wieder extrem zeitaufwendig und fehleranfällig. Und da habe ich dann angefangen rum zu experimentieren und das, was ich heute das gute alte Legal Tech nenne, also tatsächlich die ersten Sachen gebaut, dass wir irgendwo die Informationen aus dem Handelsregister zentral ablegen und dann im Prozess immer wieder drauf zugreifen und dann zuerst halt als Beispiel das Rubrum gemacht und dann später dann aber auch wirklich Beschlüsse, Handelsregister, Anmeldungen und so weiter. Und das Ganze alles immer noch Excel-basiert, also immer noch in der alten Welt. Ja, und dann kam KI und ich war in dem ersten Moment ziemlich schockiert, weil ich so das Gefühl hatte, dass die Früchte meiner Arbeit mit einem Federstrich hinweggewischt worden sind. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, KI hat halt andere Stärken als 1.0. Das heißt, wenn man beides miteinander kombiniert, dann bringt einen das nochmal weiter nach vorn. Und deswegen hatte ich so ein naturgegebenes Interesse und eine Neugier auf KI insgesamt. Und ja, irgendwann hat dann die Aufgabe sich zu dem Interesse und hoffentlich auch zur Kompetenz gesellt.
Was ist denn gerade in diesem gesamten KI-Game, würde ich es ja schon fast nennen, wirklich wichtig und was ist vielleicht auch eher ein Hype?
Also Hype sehe ich tatsächlich bisher noch gar nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass, also es liegt vielleicht auch an den Juristen als Menschen, als Individuen, wir sind halt nicht unbedingt die Tech-Affinsten und wir sind auch von Natur aus eher skeptisch. Das heißt, die Rezeption bei uns ist von der Tendenz her eher zögerlich. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich im Rechtsmarkt so ein Hype einfach durch unser Mindset so ein bisschen ausgeschlossen ist. Also, dass sich nicht alle sofort auf ein Thema stürzen, sondern das Ganze erstmal argwöhnisch betrachten und sagen, betrifft mich ja vielleicht doch nicht. Ich glaube, das schützt uns so ein bisschen vor einem Hype und tatsächlich nach meinem Eindruck, jeder Entwicklungsschritt, und die Entwicklungsschritte kommen gerade in rasender Abfolge, jeder Entwicklungsschritt wird erstmal geprüft. Die Prüfung dauert zunehmend kurz. Also wenn es jetzt zum Beispiel um agentisches Arbeiten geht, kam halt irgendwie 1-2 Monate, wo man gesagt hat, Agenten funktionieren bei Anwälten nicht, wir brauchen immer ein Human in the Loop. Als man dann verstanden hat, dass es bei Agenten überhaupt kein Thema ist, dass man den Human in the Loop natürlich reinnehmen kann, dann war es auf einmal so, das Interesse ist da und ich glaube, da wird die Reise auch hingehen. Und was nach den Agenten kommt, weiß bisher noch keiner.
Friedrich, vielleicht auch mit Blick auf deine Rolle als Managing Partner der Kanzlei, muss man nicht auch unterscheiden bei diesem Thema zwischen technologischer Innovation und der Business-Innovation in Anführungszeichen, also wie wir in Zukunft anders unsere Services erbringen?
Ja, also das ist die Kernfrage der ganzen Sache. Ich sehe das wie Christoph, wir haben keinen Hype auf der rechtlichen Seite. Es gibt wahrscheinlich einen Hype bei der Unternehmensbewertung einiger Startups, die das jetzt anbieten wollen. Wir sehen im Moment nicht, dass morgen die Arbeitsgrundlage der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte weg ist. Es gibt eine Produktivitätssteigerung, die wird verteilt zwischen dem Mandanten und dem Anwalt. Und beide haben was davon. Es wird dann ein Win-Win. Der Mandant kriegt die Arbeit schneller und in tieferer Qualität. Und die Anwältin und der Anwalt wird so ein bisschen befreit von diesem ganzen langweiligen Arbeiten, was man sowieso nicht so gerne macht. Mhm. Also die Anwältin und der Anwalt macht wieder das, wofür er studiert hat. Also man denkt an Strategie, man will beraten, man will den Menschen helfen. Man spart sich davor die 2 Wochen Document Review im Datenraum im Keller. Insofern ist also die technische Innovation für uns nur positiv. Da sind wir auch komplette Optimisten, dass das für uns eine Riesenchance ist, den Rechtsmarkt da buchstäblich zu digitalisieren. Auf der Seite fürs Business ist es eine völlig andere Frage. Wir gehen gar nicht davon aus, dass die Billable Hour als Grundlage jetzt entfällt, aber das wird ein viel diffuseres System. Also man muss da mit den Mandanten in ein Testen gehen. Und mit Mandanten, mit denen man eng vertrauensvoll zusammenarbeitet, geht das auch total gut. Wir hatten jetzt unser Partnermeeting in Frankreich und hatten als Gastredner den Richard Süskind da, der ja so ein Vorredner und Vordenker auch ist. Der hat folgende Vision für uns aufgezeigt. Ihr habt jetzt als Anwälte Produktivitätssteigerung bis 2030. Da werdet ihr schneller und besser. Dann geht ihr aus diesem Raum raus und habt einen völlig neuen Raum. Und in diesem neuen Raum werdet ihr nicht nur Produktivitäten steigern, sondern Agentic AI wird uns auch Arbeit mit abnehmen können. Zum Beispiel ein Agent, der jetzt 3000 Dokumente sortiert und auswertet. Und darauf wollen wir uns natürlich jetzt als nächste Generation für die nächsten 20 Jahre vorbereiten. Wie man das bepreist, jeder, der sagt, der weiß es, der redet Quatsch. Das wird ganz viele individuelle Lösungen geben. Ich glaube, was wir jetzt schon sehen können, ist, sobald man Festpreise anbieten kann, ist das ein guter Weg. Und da liegt natürlich der Schlüssel dann sogenannten Scope. Also man muss nicht mehr nur kurz sagen, ich mache dir den ersten Entwurf für so und so viel Euro, sondern was steht da drin, was ist die Basisgrundlage der Daten, bis wann liefert man das, ist da ein Follow-up, ein Markup mit drin oder 5 und Man muss also einen Scope viel mehr wahrscheinlich über viele Seiten entwickeln und dadurch dann sehr genau beschreiben, was man liefert. Und dann kann man das auch mit Festpreisen sehr, sehr schön darstellen. Und ein Vorteil, den wir im Moment sehen, ist, der Festpreis, der löst sich ja vom Stundensatz. Also kommt es nur noch darauf an, was ist denn das Produkt für den Mandanten wert? Und da gibt es ja ein Memo, was ein juristisches Risiko von 1 Milliarde adressiert. Das ist natürlich viel mehr wert, als wenn es um 1.000 Euro ginge. Und man muss gar nicht mehr über Stundensätze nachdenken.
Korrekt.
Da steckt eine ganze Menge drin. Also wenn man jetzt so aus der Referendarsbrille oder auch First- oder Second-Year-Brille da drauf blickt, ist das natürlich noch weit weg, wenn man viel Jura vor der Brust hatte und hat. Deswegen lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln. Der erste Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich der, und vielleicht an dich, Christoph, dass man, um wirklich sagen zu können, was man zu welchem Festpreis wie anbieten kann, ja auch seine internen Prozesse extrem gut kennen muss und im Prinzip auch seine ganzen Timesheets der letzten Jahre mal analysiert und sowas. Du lächelst schon, weil ansonsten kann man ja auch betriebswirtschaftlich jetzt aus der Innensicht gar keinen ordentlichen Scope oder eine Range geben, in der man das auch erbringen kann, sodass es sich dann am Ende des Tages auch lohnt. Insofern hängt mit dem ganzen KI-Thema ja viel mehr zusammen, ne?
Ja, also wir sind tatsächlich gerade in das Thema eingestiegen. Es erweist sich als gar nicht so leicht, vergangene Fälle so aufzubereiten, dass man das wirklich sinnvoll auch in KI-Lösungen übersetzen kann. Mhm. Also klar, wir schreiben natürlich bei unseren Zeiten in der Vergangenheit, haben wir Narratives dazu geschrieben. Aber es ist tatsächlich so, es muss sich halt wirklich jemand die Arbeit machen und wir machen auch da natürlich Versuche mit KI, dass man wirklich sagt, folgendes Thema passt zu folgendem Prozess und ließe sich gegebenenfalls wie folgt digitalisieren und dann monetarisieren. Das heißt, das werden wir allenfalls ausschnittsweise für einige besonders anschauliche Transaktionen oder besonders anschauliche Fälle machen.
Ja.
Aber in der Tat, das ist die Übung und ich muss ehrlich sagen, die Übung ist wahnsinnig spannend. Weil vor 2 Jahren haben wir mal einen Workshop bei uns im Transactions-Team gemacht und sind mit der Frage begonnen, welche Prozesse gibt es denn bei euch im Team eigentlich? Und es kam die Antwort, bei uns gibt es keine Prozesse, sondern jede Transaktion ist total individuell.
Klar, logisch. Alle Einheiten im Markt und alle Teams innerhalb einer Kanzlei, die machen das alle komplett unterschiedlich.
Genau. Und mittlerweile ist es so, wir sind gerade zum Beispiel dabei, Abschnitte der Due Diligence komplett zu digitalisieren, end-to-end und auf agentisches Arbeiten zu justieren. Und da muss natürlich der erste Schritt sein, sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was machen wir als Anwälte eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel eine Chain-of-Title-Prüfung in einer Corporate Due Diligence machen, also schauen, ob die Anteile, die verkauft werden sollen, auch tatsächlich dem Verkäufer gehören, lernt man im Studium, man muss von der Wiege bis zur Bahre alles prüfen. Das heißt, man muss schauen, ist die Gesellschaft ordnungsgemäß gegründet worden, sind alle Anteile wirksam geschaffen worden und sind sie immer in einer lückenlosen Kette übertragen worden, sodass sie jetzt dem Verkäufer gehören. Um diese Prüfung machen zu können, natürlich bisher war das ein Erfahrungsspiel, man hat das als junger Corporate-Anwalt 3 Jahre lang unter Aufsicht gemacht und dann zunehmend selbstständig, man wusste irgendwann, wo man hinschauen muss, aber es sind schon insgesamt, haben wir herausgefunden, 30 Prüfungsschritte, die man machen muss, die sich dann auch immer für jede einzelne Übertragung wiederholen und wenn man die dann alle mal runterschreibt und schaut, was sind eigentlich die rechtlichen Grundlagen, die dahinter liegen, was ist eigentlich das Ergebnis, wenn wir hier ein Problem finden, dann ist das auch für sich selbst ein sehr, sehr lehrreicher und sehr, sehr hilfreicher Prozess und nettes Nebenprodukt. Wir haben jetzt so eine Art Handbuch, das wir also jungen Kollegen mit an die Hand geben können, wenn die bei uns anfangen. Das sind die rechtlichen Grundlagen, das sind die Dokumente, die ihr euch anschauen müsst, um die Prüfung machen zu können. Das sind die Prüfungsschritte und das sind die möglichen Ergebnisse. Und das Ganze übersetzen wir halt gerade in eine agentische Struktur und versuchen das der KI beizubringen.
Du sprichst einen Punkt an, der ist total wichtig, auch so für mich aus dieser ganzheitlichen Brille, dass das natürlich mit unseren Anwältinnen und Anwälten, aber auch der Gesamtkanzlei ein Riesenschulungsprogramm ist. Also man kauft jetzt nicht Harvey oder Legora und dann hat man das gekauft und dann ist fertig, das bringt gar nichts. Man muss da die gesamte Einheit neu aufstellen. Also für uns bedeutet das, Christoph und ich sind in Phase 1 dieses Jahr in die Breite gegangen und haben von Business Service über Accounting und alle Teams eine Taskforce gegründet und haben uns das in der Breite angeschaut. Denn die 30 Schritte, die du ansprichst, da hängt ja dann auch noch Kosten für Buchhaltung dran, andere Auswertungskosten. Also ein ganzheitlicher Blick geht nur über die gesamte Kanzlei. Und danach muss man rechtlich in die Tiefe gehen, weil die 30 Schritte im Corporate sind was ganz anderes als im Arbeitsrecht oder im Regulatory. Dafür brauchen wir auch wieder verantwortliche Personen, die da mitarbeiten. Und dann entsteht eigentlich erst so ein erstes Bild, mit dem man da arbeiten kann. Und bei der Monetarisierung wir deswegen gar nicht so große Sorge, weil wir die Daten alle da haben. Wir können das gut erarbeiten. Und ich glaube, ehrlicherweise, unsere Mandanten haben ja noch nie für Stunden bezahlt. Das haben die zwar gemacht, das war so das Trägermedium, weil wir das haben, aber die bezahlen schon immer für Qualität und für Zeit. Und das Ergebnis ist, wenn das nicht passt, dann kommen die nicht mehr wieder. Und wenn die wiederkommen, dann war die Qualität in Ordnung und im Verhältnis zum Preis. Und ob man das mit einem Stundenlohn als Trägerbasis berechnet oder neu, ist ja eigentlich gleichrangig.
Finde ich einen total guten Begriff, die Billable als Trägermedium, denn der Mandantin will für den Output bezahlen, aber wenn man nichts Besseres gefunden hat, um diesen Output immer individuell perfekt zu bewerten, misst man das halt am Input und das bricht sich gerade so ein bisschen auf.
Ganz genau. Mhm. Aus meiner Sicht, wir reden da total viel drüber, kommt die KI gerade so als die Lösung für diesen Aufbruch.
Ja.
Also wir kriegen es jetzt hin, den Output zu bewerten und ganzheitlich zu betrachten und den zu bepreisen, anstatt einfach eine Krücke als Hilfsmedium zu nehmen und zu sagen, okay, komm, wir haben so und so viele Stunden dran gesessen, das wird so ungefähr in die Richtung gehen.
Das war ja auch, wenn man mal wirklich offen drüber spricht, schon immer so ein bisschen fragwürdig, ob jetzt eine Person nachts um 3 noch in der Stunde von 2 bis 3 in der DD genau dieselbe Leistung erbringt wie morgens ausgeschlafen um 9. Jetzt kann man sagen, es war eine Mischkalkulation, aber das ganze Thema ist natürlich irgendwie, ja, wie du sagst, ein bisschen eine Krücke. Ja, und es bleibt trotzdem, oder? Also die Billable geht ja auch nicht komplett weg.
Es gibt ja auch tatsächlich, und die wird es auch nach wie vor geben, es gibt Bereiche, wo man wenig KI machen kann. Also wenn man in der Verhandlungssituation, ich rede immer, oder meine Beispiele kommen sehr häufig aus dem M&E-Bereich, naturgemäß. Wenn ich physisch in einem Raum sitze und verhandle, dann kann ich vielleicht, wenn die Gegenseite irgendein Argument bringt, das mal eben schnell durch die KI jagen oder irgendwas machen. Aber in erster Linie ist es da tatsächlich noch eine rein menschliche Arbeit und die wird auch nicht weggehen. Und für sowas ist es auch nur, und da bleibt es dann auch das einzig messbare Kriterium zu sagen, der Mensch hat da 3 Stunden gesessen, seine Stunde ist X wert, dann wird die auch bezahlt. Ich glaube aber tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, die Stunde nachts um 2:30, wo man irgendeine alberne Transaktionsvollmacht getextet hat, wenn die demnächst wegfällt, weil die KI die gemacht hat, dann wird einfach auf den Wert dieser Transaktionsvollmacht ein objektives Preisschild draufgeklebt, was wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein wird als die Stunde, die der Anwalt früher dran gesessen hat. Aber es wird völlig entkoppelt und mal davon ab freut man sich natürlich auch als Anwalt, dass man nachts um 2:30 keine Transaktionsvollmacht mehr schreiben muss.
Ja, das kommt noch dazu, das stimmt.
Die Stunde, die um 3 Uhr nachts wegfällt, die ist natürlich angenehm für die Anwältin und den Anwalt, aber die macht auch eine Unwucht in der Kanzleiberatung weg. Denn was so die großen Einheiten machen, auch McKinsey und so weiter, die haben eigentlich First Years aus der Uni, die viel zu teuer sind in der Masse und dann Seniore Beraterinnen und Berater, die dann eigentlich zu günstig sind. Weil eine halbe Stunde den Christoph anrufen und der löst dir ein Problem am Telefon mal eben, was dich morgen in ein 3-Milliarden-Risiko reingeschlittert hätte, ist natürlich gar nicht irgendwie, da kann man auch nicht 4.000 Euro die Stunde nehmen. Das ist immer noch zu günstig. Also die Stunden, die man in der Seniorerin wirklich wichtigen Beratung aufruft, sind meistens daneben als Stunden, als reiner Zeitfaktor.
Ja.
Und große Einheiten, nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich, die gehen darüber hinweg, indem sie ihre jungen Berater einfach ehrlicherweise zu teuer anbieten für gerade aus der Uni und dann Tagessätze oder Stundensätze, wie sie heute sind. Und da diese Unwucht würde uns KI auch helfen. Und insofern ist das, glaube ich, die nächste Riesenchance, um sich einfach am Markt besser zu positionieren. Ich glaube nicht, dass da Umsatz wegbricht. Ein ergänzender Gedanke noch. Ich glaube, es gibt im Markt Deutschland alleine viel mehr quasi Mandanten, die den Anwalt nicht anrufen, weil nervig teuer, wo ist der Stundensätze, als die ihn anrufen. Also wir werden mit der KI viel mehr beraten und viel weitere quasi Unternehmen, kleinere Gruppen, neue Aufgaben erreichen, weil wir im Pricing transparenter sind und weil wir schneller, standardisierter liefern können. Ich glaube, das wird im Wachstum deutlich mehr erzeugen, als dies die 3-Uhr-Nachtstunde in der DD entfällt.
Es ist fast ein bisschen langweilig, weil wir uns so einig sind. Aber vielleicht dazu mal wieder eine Zahl. Wir sehen das ja schon im Verbraucherrechtsmarkt. Im Moment klagen die meisten Verbraucher erst oder gehen erst zum Anwalt, wenn sie so 1600, 1700 Euro Schwelle überschreiten. Das hat man mal untersucht im Rahmen auch dieser ganzen digitalen Angebote wie Flugverspätungen, der Klassiker etc., um herauszufinden, wo lohnt sich denn wirkliches Legal Tech in dem Bereich. Und ich könnte mir vorstellen, ich kenne zumindest keine Studie, dass man das vielleicht in Unternehmen auch so aus Governance-Gesichtspunkt noch nicht so ganz so wirklich untersucht hat, was da under-advised ist sozusagen. Aber es spricht viel dafür, was du gerade sagst, ne? Dass wir da einfach auch aktuell Dinge haben, die macht man dann einfach so und da wird vielleicht auch Legal im Unternehmen gar nicht involviert, weil man weiß, die sind immer bis Oberkante, Unterlippe beschäftigt und in Zukunft entsteht da auch einfach ein Raum und der entsteht dann ja auch überall. Also der entsteht ja sowohl im Legal Department, aber entsprechend auch, wie du es gerade beschrieben hast, in der Kanzlei.
Dazu kommt aus meiner Sicht auch noch, dass natürlich auch in den Unternehmen durch KI die Produktivität gnadenlos nach oben gehen wird. Das heißt, die werden auch einfach viel mehr Themen durchschleusen.
Ja.
Da wird es natürlich Themen geben, die aufgrund der KI dann gar nicht mehr bei uns landen. Aber es wird einfach in der breiten Masse viel mehr Beratungsbedarf da sein, der dann auch wiederum bei uns landet.
Ja. Wie kommt denn dann in Zukunft das Mandat in die Kanzlei? Was verändert sich denn da aus eurer Sicht?
Das ist so eine spannende Frage. Wir denken im Moment, dass ein Großteil weiter über Empfehlungen läuft. Ich glaube, der Anwalt und die Anwältin sind schon Trusted Advisor. Wenn eine Mandantin gute Erfahrungen gemacht hat und das weitererzählt, ist das immer der beste Geschäftsbringer. Das heißt, gute Arbeit und dann einfach die Arbeit für sich sprechen lassen. Mhm. Was man natürlich daneben aufbauen kann, sind wir auch am Überlegen. Wir hatten auch schon mal so eine Einheit hier bei uns mit Beyond, dass man versucht, Beratung quasi im Marketing anders unterzubringen und diese Felder zu erschließen. Also es gibt da von bis, also alles, was du sagst, was 1800 Euro pro Fall kostet oder weniger, wird bisher nicht angerufen. Wenn ich davon aber 1000 Fälle mache oder sogar 10.000, ist das ja ein absolut geniales Geschäftsmodell, ja, was die KI mir auch mit einem Klick auswerfen kann. Ich muss dann nur die Infrastruktur dafür bauen und die Leute ausbilden. Also das ist was wir an den Mann bringen wollen, oder Christoph?
Sehe ich auch so. Was vielleicht noch dazu kommt, was aber im Moment Zukunftsmusik ist, und das muss man sicherlich dann auch nochmal berufsrechtlich und standesrechtlich sich anschauen, auch wieder aus dem Bereich M&A kommend. Bisher machen wir halt die Legal Due Diligence. Es gibt andere Teams, also Text können wir auch noch abbilden, machen wir auch. Aber dann gibt es andere Bereiche, die Commercial Due Diligence abdecken, die Financial Due Diligence. Und am Ende sitzt der Mandant vor einem riesigen Puzzlespiel, was ihm zwar einige Leute schon mal gelöst haben oder vorgelöst haben, aber es sind immer noch unterschiedliche Bilder.
Aha.
Und ich sehe da eine große Chance drin, dass man sich da zusammenteamt und sagt, wir machen demnächst KI gestützt für dich ein einheitliches Produkt, wo, keine Ahnung, der Leiter HR eine Art von Due Diligence Bericht bekommt, wo der CFO eine andere Art von Due Diligence Bericht kommt, wo natürlich dann viel mehr von aus der Financial DD drin ist und vielleicht noch so ein paar Sachen aus der Finanzierungs-DD, was wir als Anwälte machen, aber relativ wenig anwaltlich, während zum Beispiel der HR-Kollege fast nur Arbeitsrecht bekommt plus halt ein paar Kennzahlen aus der Financial DD. Ja. Wenn man solche Ideen hat, dann geben sich auf einmal natürlich auch möglicherweise ganz andere Ansprechmöglichkeiten für den Markt.
Ja, wir haben das mal im Verlag, wo ich mal gearbeitet habe, vor vielen Jahren gesehen. Steuerberater müssen Mandanten quartalsweise über Neuerungen informieren. Und da hatten wir ein Produkt, was war ganz Anfang KI, das hat damals aber schon okay funktioniert, was auf den Mandanten zugeschnitten die steuerrechtliche Änderung erklärt hat. Also du hast das einem Handwerker halt anders erklärt als, weiß ich nicht, einem selbstständigen Berater. Aber es war derselbe Vorgang. Finde ich einen ganz interessanten Angang, ja.
Und das war in der Vergangenheit halt nicht möglich, weil das kein Mandat bezahlt hätte.
Völlig unökonomisch.
Genau. Ja. Und mittlerweile sind das Dinge, über die wir nachdenken.
Mhm. Spannend.
Im Teil ja auch schon machen. Also die Sprache ist individualisiert und auch bis hin zu Layout. Also ein Produkt oder ein DD-Bericht für den CFO mit einem anderen Layout und einem anderen Deckblatt für den CFO maßgeschneidert aus der KI generiert. Das ist hier in 2 Minuten gemacht inzwischen. Da haben wir eine super Abteilung für. Und das macht richtig was her. Das finden die schöner als so dieses standardweiße Papier, was so von jedem kommt.
Das glaube ich sofort, ja. Lass uns noch mal ein bisschen, wie man neudeutsch sagt, auf euren Tech-Stack eingehen. Bild oder bei oder beides, was nutzt ihr so, was muss man vielleicht auch perspektivisch natürlich immer auf unsere Zuhörenden auch zugeschnitten. Was sollte man schon mal gesehen haben oder wo sollte man zumindest Lust drauf haben, wenn es um Tools geht?
Also wir sind natürlich als Kanzlei nicht groß genug, dass wir jetzt Heerscharen von Legal Engineers oder Data Scientists haben, die uns irgendwelche Lösungen bauen können. Das heißt, wir müssen unsere Schlachten uns da schon aussuchen. Und das heißt, dass wir uns tatsächlich als erstes jetzt auf eine klassische, in Anführungsstrichen, Legal KI fokussiert haben. Wir haben Anfang 2025 einen parallelen Test mit allen damaligen großen Anbietern gefahren, haben uns relativ schnell festgelegt, darf ich sagen.
Ja, klar. Ja,
wir spielen mit Legora, sind auch hochzufrieden und hatten auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir damals eine der Kanzleien der ersten Stunde für die waren. Und wir haben auch relativ qualifizierten Input gegeben. Das heißt, unsere Beziehung zu Legora ist sehr gut und wir haben auch tatsächlich das Gefühl, dass die uns zuhören und wir deswegen da wirklich eine vertrauensvolle Partnerschaft haben. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir auch weiter denken und auch weiter denken müssen. Legora bietet schon recht viel an und es kommt auch permanent was dazu. Nur, ich hatte vorhin das Beispiel der Agenten genannt. Auch da gehen wir davon aus, dass da jetzt zeitnah Lösungen von den Tech-Anbietern kommen werden. Aber die werden nicht unsere Kanzleiabläufe so abbilden, wie wir sie machen. Also bei der Corporate DD oder bei der Chain of Title DD, die ich vorhin angesprochen habe. Selbst wenn man noch so viele Leute fragt, jede Kanzlei geht es ein bisschen anders an. Jede Kanzlei hat auch noch irgendwo eine extra Meile, die sie geht, die die anderen vielleicht noch nicht gesehen haben. Und das werden wir nur durch eigene Entwicklung damit reinbekommen können. Deswegen ist es, glaube ich, am Ende des Tages wird es ein Mix sein, jedenfalls bei uns als Kanzlei. Und was wir natürlich auch mit betrachten müssen, ist, dass wir tatsächlich auch agil bleiben müssen. Also wir müssen Login-Effekte bei unseren Anbietern vermeiden. Das werden die Legora-Leute jetzt nicht gerne hören, mit denen, die diesen Podcast hören. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir im Zweifel übermorgen in der Lage wären, woanders hinzugehen oder unsere eigenen Sachen zu bauen.
Ich habe nicht so eine große Sorge quasi, ob uns da irgendwas aus dem Markt drängen kann, weil wir als Arcus mit unseren Fokusgruppen schon spezialisiert genug sind. Die Entwicklung, die im Moment passiert, ist, dass die breiten Modelle, im Moment ist Fable 5 super, aber es war ChatGPT vor 4 Monaten und in 3 Monaten ist es vielleicht Gemini oder Grok oder das ist sehr auf sich zu sehen. Aber die sind immer für die Masse gebaut. Die gehen sehr in die Breite, noch nicht mal juristisch, sondern in die Masse. Und auch deren Legal Add-in wird immer eine Breite abdecken. Das ist so ein First Responder, wenn man mal schnell irgendeine Frage hat und dann hat man so eine 70% Trefferquote, 30% ist es glatt gelogen, also eine Halluzination der KI. Als nächstes kommen für mich diese Integration Layer, sowas wie Legora und Harvey. Legora setzt ja am Ende auch auf diese LLMs auf, macht das aber in der juristischen Tiefe und hat da schon quasi Juris und Rechtsprechung und EU-Kommission komplett verlinkt und hinterlegt. Auch schon gut. Aber für das, was wir beraten und was unsere Mandanten wollen, immer noch zu pauschal. Und dann kommen die Prompts und die Agenten, die Christoph und wir im Team bauen. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Entwicklung in der Software uns überholt, weil wir zu maßgeschneidert sind, auch in den DDs, die wir machen. Wir machen ja nicht heute eine DD für Y und dann in der Branche Z, sondern das ist natürlich ein Mandant bei einem Bildgeschäft in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Gesundheit. Und da ist das hochspezialisiert oder Steuerberater ist auch hochspezialisiert. Das wird nicht Legora als hier ist die Software für die Bewertung von Steuerberatungseinheiten in Mitteldeutschland. Das wird es so nicht geben. Das ist das, was wir dann bauen und ein sicheres Expertenwissen.
Also leider in Anführungszeichen für unsere Diskussion stimme ich dir auch da wieder komplett zu, weil ich glaube, genau das ist es. Ne? Also das spricht ja auch viel Betriebswirtschaftliches für. Zum einen erstmal die Frage, woher sollen denn diese Modellanbieter dieses Wissen haben? Denn ganz ehrlich, selbst im Rechtsmarkt haben wir das Wissen ja nicht digitalisiert. Vieles steckt ja in unseren Köpfen. Das ist das erste Problem. Und solange das noch so ist, und das wird auf sehr absehbare Zeit, glaube ich, so bleiben, ist es genau wie du beschreibst, müssen wir Technologie und das Fachwissen zusammenfügen. Führt natürlich zur Folgefrage, wie bilden wir die Nachwuchsjuristen aus? Müssen wir, glaube ich, auch gleich noch kurz drüber sprechen. Und der zweite Aspekt, der ist jetzt dann wirklich der betriebswirtschaftliche, ist, glaube ich, auch der, wenn du dir vorstellst, du bist ein Legora oder ein Anthropic oder wer auch immer. Anthropic ist nochmal 1000-mal größer als Legora, aber die haben was anderes zu tun gerade, als sich die Gesundheitsmarkt M&A-Transaktionen in Mitteldeutschland anzugucken. Da werden die wahrscheinlich nie landen. Ich glaube, spannend wird es nochmal, wenn Google anfängt, so ein B2C-Rechtsangebot zu machen, so nach dem Motto, hast du eine E-Mail von deinem Vermieter bekommen, hier ist der Rechtsrat. Ja, da würde ich dann hellhörig werden, weil dann haben sie wirklich mal hingeschaut. Und der Markt ist, glaube ich, auch groß genug, um da reinzugehen. Aber gerade bei uns im B2B-Markt, also das dauert noch ein bisschen. Ja, schließen wir vielleicht direkt mit der Folgefrage an. Wie kriegt man denn dann in Zukunft dieses Wissen, ich will nicht sagen aufgeladen, wie lernt man denn in Zukunft? Ein Teil steckte eben bei euch schon drin, das fand ich ganz interessant, nämlich als Ergebnis dieser Reflexion hat man bessere How-Tos für die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Ich kann ja mal einmal so vom Setup nur anfangen. Also als erstes haben wir die Kanzlei ein bisschen umstrukturiert. Wir haben eine eigene Einheit geschaffen für Learning and Development. Wir haben eine Einheit für KI aufgewertet, die jetzt auch direkt mit Christoph zusammenarbeitet und haben so eine Struktur geschaffen, in der wir anerkennen, dass wir mit der Software alleine, weil sie gekauft haben, noch gar nichts gewonnen ist, sondern wir jetzt mit den Anwältinnen und Anwälten täglich arbeiten müssen. Auch die Schulungen sind digital, da gibt es auch wieder eine Plattform für. Wir bauen diese Playbooks und wissen, dass wir jeden Tag quasi daran gehen müssen. Und so für mich aus der Visionsfrage, jede junge Anwältin und jeder junge Anwalt wird irgendwann Senior. Also es wird nicht so sein, dass die ersten Monate Anwaltsberuf umsonst sind oder nicht mehr gebraucht werden, weil dann fallen die Senioren-Anwälte weg. Man wird die da durchentwickeln und durchbringen. Das wird der Markt auf jeden Fall so darstellen. Und dann muss man noch wichtiger Fragen stellen als früher. Also prompten ist Fragen stellen. Also interessiert sein und kritisch nachfragen und dann in so ein Ping-Pong gehen.
Und genau. Und wenn es tatsächlich um die Vermittlung von reiner Rechtskenntnis oder von unseren Prozessen angeht, da ist es natürlich schon so, das wird sich ändern. Früher war es halt so, wieder Beispiel aus dem M&A-Bereich, man hat halt 2 Jahre lang Due Diligence eine nach der nächsten gemacht und hat dann relativ viel gesehen in sehr kurzer Zeit und wurde optimal vom Mandanten dafür auch noch bezahlt. Das wird wegfallen. Und wir glauben aber, dass dieses Abfallprodukt einer Prozessbeschreibung, wenn man also diesen Prozess einmal digitalisiert hat, dass man das sehr gut dazu nutzen kann, um die jungen Kollegen zu schulen. Die haben erstmal natürlich was zu lesen, wissen wir aber auch alle aus eigener Erfahrung, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber der Plan ist, dass wir dann wieder KI gestützt, damit dann Simulationen, Fallstudien, also tatsächlich echte Praxis für die jungen Kollegen entwickeln können. Also auch wieder das Beispiel, wenn wir eine Chain-of-Title-Prüfung haben, dann kann man sagen, bau an der Stelle bitte einen Defekt ein und dann gibt man den Datenraum mit der KI generiert, den jungen Kollegen zu lesen und die müssen halt mal den Fehler finden. Das kann man alles wunderbar dann auch wieder mit der Unterstützung der KI dann hoffentlich in Zukunft machen. Wird natürlich eine andere Art der Arbeit und eine andere Art der Ausbildung sein. Es wird vor allen Dingen halt auch nicht mehr bezahlt werden. Das heißt, es ist reine Non-Billable-Tätigkeit. Aber ich glaube, die Meile müssen wir als Kanzlei gehen.
Bedeutet das dann im Folgenden auch, dass zumindest die Einheiten, die gerade so eine krasse Pyramide haben, vielleicht ein bisschen schlanker werden?
Also ich glaube es nicht. Für mich ist die Vision, dass wir aus jeder Anwältin und jedem Anwalt durch einen digitalen Zwilling irgendwie 1,5 oder 2 machen. Das heißt nicht, dass irgendeine Pyramide schmaler wird, denn wir brauchen diese Personen ja, um hochzuwachsen. Das heißt, man kann jetzt nicht unten anfangen, die Pyramide wegzudrehen und dann zu erwarten, dass oben der Alterungsprozess stoppt.
Ja.
Das wird sich nicht ausgehen. Der Markt wird das auch gar nicht wollen, denn es wird mehr Beratung, die wird in der Qualität besser, die wird in der zeitlichen Liefergeschwindigkeit höher. Aber dann sitze ich nicht ab dienstags bis freitags rum, sondern dann kommt ein anderer Mandant und der will auch wieder in dieser Geschwindigkeit was haben. Also die Durchschlagskraft wird höher und die Geschwindigkeit wird schneller. Es wird halt sehr viel von diesem analogen, repetitiven Arbeiten wegfallen. Aber dafür hat dann jede junge Anwältin und jeder Anwalt seinen digitalen Zwilling, der ihm da hilft und so ein bisschen diesen Baseload wegnimmt. Und man ist relativ schnell bei so einem 70-80% Überblick und geht jetzt noch in die letzten 30 persönlich rein. Deswegen glaube ich, dass dieses Wegfallen der Pyramide so eine erste Angstdiskussion war, aber Angst ist ja nie ein guter Ratgeber und die Chancen, die hier drin liegen, wenn man sich überlegt, dass da 97% der Arbeit noch nicht über digitale Prozesse abgefahren werden im Rechtsmarkt weltweit, die sind ja irre hoch. Also
ich glaube nur tatsächlich, also ich stimme allem zu, was du gesagt hast, ich glaube nur tatsächlich, dass sich das Anforderungsprofil an die jungen Kollegen massiv ändern wird. Das Rechtliche wird nicht weggehen. Also man wird ohne das rechtliche Rüstzeug auch in Zukunft nicht klarkommen. Es muss allerdings halt dazu kommen, dass man sinnvoll, verantwortungsvoll und ergebnisorientiert mit der KI umgeht. Was das genau beinhaltet, da fallen mir zwar ein paar Schlagworte ein, aber so genau wissen wir es im Moment auch noch nicht. Also wenn man das in ein Anforderungsprofil übersetzen würde, da sind wir gerade noch in der Findungsphase. Aber ich glaube, es wird in Zukunft einfach noch ein Anforderungspaket mehr dazukommen. Und auch klar ist, dass das nicht von Tag 1 an voll ausgebildet ist. Das heißt, auch das wird etwas sein, was wir als Kanzlei werden fördern müssen. Und das ist eine unbequeme Wahrheit, die aber, glaube ich, mittlerweile in allen Köpfen angekommen ist. Das kann nur dann funktionieren, wenn auch alle Partner in der Lage sind, das zu vermitteln. Und das setzt als ersten Schritt voraus, dass sie sich selbst erstmal mit der KI auseinandersetzen.
Also 100%. Das muss von oben gewollt sein und jeder Partner muss das vorleben und jeder Partner muss am Layout eines Textes schon fühlen, dass das gar nicht seine Source geschrieben hat, sondern dass das eine KI geschrieben hat. Weil plötzlich das scharfe S immer richtig ist und ich kenne doch meinen Pappenheimer, der verwechselt das alle dreimal.
Und das ist ein positiver Aspekt, den du gerade betonst.
Exakt.
Das ist nichts Schlimmes.
Das ist ganz wichtig und sehr positiv.
Ja. Heißt das aber nicht auch, dass wir, wenn man es jetzt mal wieder ein bisschen weiter aufzieht, als Anwaltschaft generell vielleicht noch mehr in die Verantwortung kommen, die Nachwuchsjuristinnen auch besser auszubilden? Denn da müssen wir jetzt nicht lange drauf eingehen, aber ich glaube, wir sind uns halbwegs einig, dass an den Universitäten nicht so besonders viel passiert. Das bedeutet, im Referendariat, vielleicht sogar schon davor, nach dem ersten Staatsexamen, müssen wir die doch eigentlich dann mehr unterstützen in Zukunft.
100% d'accord. Das war immer schon so, aber ich glaube, das Problem wird sich nochmal vervielfachen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und habe gelernt, dass es in den Niederlanden eine extra Einrichtung von niederländischen Großkanzleien gibt, die darüber nachdenkt, wie man Nachwuchsjuristen gezielter und besser für die Praxis ausbilden kann. Da finden sich also wirklich mehrere auch übergreifend zusammen, um das Thema zu diskutieren. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass der Bedarf da ist und der wird auch nicht weggehen.
Ich glaube auch, also was man aus dem Studium heute schon mitnimmt, ist diese Schulung, wie zu denken ist, also ein kritisches Nachfragen und ein systematisches Herangehen an Wortlaut, Sinn und Zweck, Auslegungsthemen, sowas lernt man. Das ist was, was man heute im Beruf noch braucht. Und was man gar nicht in der Uni lernt, ist irgendwie den Computer anzumachen, geschweige denn irgendwie mit der KI umzugehen. Ich meine, jetzt dürfen die Klausuren quasi getippt werden und müssen nicht mehr per Hand geschrieben werden, aber wieso werden die denn nicht gepromptet, ne? Also das ist so Lichtjahre weit weg und wird sich auch nicht ändern. Da haben wir einen riesen Bedarf in den ersten Jahren quasi umzusatteln für unsere jüngeren Kollegen.
Gut, dann abschließend vielleicht ein Tipp von jedem von euch. Wenn ich jetzt in diesem System gerade noch drin bin, es ist nun mal, wie es ist, was kann ich denn dann aber ganz konkret machen, um mich vielleicht doch ein bisschen fitter aufzustellen für die Zukunft?
Einfach anfangen. Also tatsächlich, den Tipp gebe ich auch allen, die der Kanzlei noch so ein bisschen zögerlich an das Thema rangehen. Wir sind alles schlaue Menschen. Und wir werden sehr, sehr schnell verstehen, was geht und was nicht geht. Das habe ich auch bei mir selbst am eigenen Leibe erfahren. Ich hatte natürlich auch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, da reinzufinden. Ich habe auch nicht direkt verstanden, was einen guten Prompt von einem schlechten Prompt unterscheidet und warum jetzt bei derselben Anfrage zwei unterschiedliche Ergebnisse bei rausgekommen sind, obwohl ich selbst das Gefühl hatte, ich habe doch genau dasselbe gefragt. War halt nicht so. Also mein Tipp ist tatsächlich einfach neugierig sein, es ausprobieren und der Rest wird sich schon finden. Und ich glaube auch tatsächlich, jeder von uns hat zum Beispiel Verträge draften gelernt. Jeder von uns kann vernünftig mit Mandanten umgehen und ich glaube, jedem wird es auch gelingen, vernünftig mit der KI auf seine eigene Art und Weise umzugehen.
Ich finde das genau richtig. Was ich nur noch ergänzen kann, ist, dass die Persönlichkeit von jeder Anwältin und jedem Anwalt noch mehr ins Zentrum rutschen wird. Das ist heute spätestens ab einem so Counsel-Partner-Level schon wichtig als die persönliche Beziehung und der Vertrauensanwalt. Das wird in Zukunft, glaube ich, früher ansetzen. Die quasi technische Möglichkeit, mit der KI umzugehen, die wird geschult, die kann man lernen. Wir investieren ja nicht in die Software, sondern in die Personen hier, die mit der Software arbeiten sollen. Und dann kommt es darauf an, dass man sich absetzt, indem man nicht mit der KI arbeitet und fertig ist, sondern dann nochmal, was die KI nie hinkriegen wird, wie braucht es denn jetzt mein Mandant? Will der das kurz? Will der das als E-Mail? Will der das als PowerPoint? Braucht er diesen Satz als erstes, endlich mit einer Frage? Will der den Call? Das, also, da gibt es so viele Sensibilitäten, die das Mandatsverhältnis am Ende prägen und auf dem Niveau dann auch ausmachen. Und da muss man, glaube ich, früher noch Juniorer ran und insofern an seiner Persönlichkeit arbeiten und sich freuen, dass man eine hat und die stärken und mitbringen.
Vielen herzlichen Dank. Das war ein, wie auch beim letzten Mal schon, sehr, sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank, lieber
Marc. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.